guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Liebe Brüder und Schwestern, im Predigtkonzept eines Glaubensbruders, ich nenne ihn hier einmal Daniel, las ich folgenden Satz. Das ist das, wo Gott uns hinbringen möchte, zu kämpfen. Gott erwartet von uns, dass wir an einem bestimmten Punkt in unserem Leben aufstehen zum Glaubenskampf. Und weiter, der Grund für einige Not im Leben vieler Christen ist die Unwilligkeit, aufzustehen und zu kämpfen. Selber aufstehen und kämpfen. S-E-L-B-E-R, aufstehen und kämpfen. Am 27.05. um 18.02 Uhr antwortete Siegfried Donder. Lieber Daniel, herzlichen Dank für dein Predigtkonzept. Es ist schon richtig. Obwohl unser Herr Jesus Christus die Welt überwunden hat, darf Satan noch wirken. Das wird erst aufhören, wenn er im letzten Gericht in den feurigen Pool geworfen wird. Soweit okay. Als Christen stehen wir daher in einer ständigen Auseinandersetzung. Nur wer, was, wie bekämpft in diesem Glaubenskampf, das ist die Frage. Paulus schreibt einmal, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Der Sieg wird also nicht dadurch errungen, dass ich immer stärker werde im Kampf gegen Satan, dass ich sozusagen meine geistlichen Muskeln spielen lasse, sondern dass Christus in mir immer größer wird und ich immer kleiner und unbedeutender. Mein Kampf und Sieg liegt nicht in der Überwindung Satans, das hat Jesus schon für uns getan, sondern darin, dass ich Jesu Sieg in Anspruch nehme und dass ich Christus Raum gebe in mir und ihn wirken lasse für mich. Liebe Grüße, dein Siegfried. Einen Tag später eine kurze Mail von seiner Frau Daniela. Hallo Sigi, genau darum geht es doch, dass ich Jesus immer mehr Raum in meinem Leben gebe. Und das bedeutet Kampf. Mir fällt es jedenfalls nicht immer leicht. Liebe Grüße, deine Daniela. Dieser Schriftwechsel war für mich Anlass, noch einmal nachzudenken über dieses Thema, auf das schon in meinem Taufspruch Bezug genommen wird, der da lautet, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Sich mit dem Glaubenskampf auseinanderzusetzen, führt unweigerlich zum Brief des Paulus an die Epheser, Epheser 6, 10 bis 20. Zuletzt steht dort, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich verzichte darauf, diesen ganzen Textabschnitt noch einmal vorzutragen. Wir haben es in der Predigtreihe über Epheser 6 ja ausführlich bearbeitet und uns damit auseinandergesetzt. Schon im Vers 11 wird uns gesagt, wer unser Gegner in diesem Kampf ist. Da heißt es, damit ihr bestehen könnt gegen die arglistigen Anschläge des Teufels. Im dritten Jahr des Königs Kyros von Persien wurde Daniel etwas offenbart. Eine beeindruckende Gestalt rührte ihn an und sprach zu ihm, aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden und siehe, Michael, einer der ersten unter den Engelfürsten, kam mir zur Hilfe und ihm überließ ich den Kampf mit den Engelfürsten des Königreichs Persien. Diese von den Vertretern der geistlichen Kampfführung oft zitierte Stelle gibt Einblick in Sphären, die unserem Auge normalerweise verschlossen sind. Nicht Daniel kämpft in der geschilderten Situation, es ist ein Kampf, der in der unsichtbaren Welt ausgetragen wird und der von den Engeln Gottes geführt wird. Daniel ist nur mittelbar betroffen von diesem Kampf. Nirgends in der Bibel, weder im Alten noch im Neuen Testament, habe ich eine Aufforderung gefunden, Dämonen oder Satan anzugreifen, sondern nur Hinweise auf die Strategie, wie wir uns gegen den Irrtum und die Lüge mit der Wahrheit der Schrift wehren. Ein Beispiel, das Sie alle kennen, ist ja die Versuchungsgeschichte Jesu in Lukas 4, den Versen 1 bis 13. Ich werde darauf noch näher zu sprechen kommen. Und doch, Epheser 6, Vers 12 weist Paulus darauf hin, die Bedrohung ist evident. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich den Herren dieser Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Finsternismächte drohen, Satan will uns locken. Doch durch den Herrschaftswechsel über uns in der Bekehrung verliert Satan seinen Anspruch auf unser Leben. Satan möchte unser Herrscher sein. Er greift uns an den schwächsten Stellen an, in unserer Selbstliebe und in dem Herrschaftswillen, der uns trennen will von Gott. Dass es einen Kampf gibt, ist nicht zu bestreiten. Die Frage ist nur, wer ist der Kämpfende und wer sind die Gegner? Das größte Schlachtfeld liegt nicht in den sichtbaren und unsichtbaren Räumen. Es sind auch nicht die anderen Menschen, die uns vom rechten Weg abbringen wollen, sondern das größte Schlachtfeld ist unser widerspenstiges, unser unbekehrtes Herz. In Hebräer 12, Vers 1 heißt es, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Dieses Wort zeigt, dass wir und unser Herr Jesus Christus in diesen Kampf eingebunden sind. Wenn wir Auseinandersetzungen durchleiden, im Kampf stehen oder gefordert sind, ein Zeugnis für den Herrn abzulegen, müssen wir wissen, wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit einer geistlichen Macht, die dahinter steht und die von uns Besitz ergreifen will. Aber zugleich haben wir auch die Versicherung in der Schrift, dass Jesus die, die sich zu ihm bekehren, aus Gnaden selig macht. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus. So heißt es im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 6. Wie kämpfen wir? Schauen wir dazu einmal auf das Arsenal des Epheserbriefes 6,10. Werdet innerlich gekräftigt im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Paulus verweilt nicht lange bei den Kampftechniken des Feindes, sondern weist auf die Quelle unserer Kraft. Da geht es nicht um mich und meine moralische Integrität, um meine Widerstandskraft. Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen. Ein wichtiger Satz hierzu wurde von mir schon unkommentiert zitiert. Hebräer 12, Vers 2. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dann in Vers 10, werdet innerlich gekräftigt. Werdet innerlich gekräftigt bedeutet, dass etwas außerhalb unserer selbst uns kräftigen muss. Wir können mit Kraft zugerüstet werden, denn wir selbst können uns nicht stark machen. Uns selbst zu kräftigen hieße, uns am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen zu wollen und festzustellen, dass wir eine Glatze haben. Es geht nicht. Selbst mit dem schönsten christlichen Fitnessstudio werden wir die Kraft nicht aus uns heraus erlangen. Wir sind von Natur aus nicht stark. Wir sind im Gegenteil extrem anfällig gegen die Waffen des Teufels. Aber wir haben Anteil daran, stark zu werden durch den, der uns zurüstet für diesen Kampf. Wir sollten es zulassen, gestärkt zu werden, sollen uns dafür verantwortlich wissen, diese uns geschenkte Kraft auszunutzen. Die Worte »werdet gekräftigt« sind eine eindeutige Zusage. Wir sollen stark werden, um zu vermögen, was wir sollen. Aber Jesus fügt hinzu, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt aber nicht, dass wir mit ihm alles tun könnten, sondern mit ihm können wir das tun, was er will. Und zwar nur, was er will. Wir dürfen Sünde, die uns hindern will, Gottes Werkzeug zu sein, nie entschuldigen. Es ist immer genug Gnade vorhanden, der Sünde zu widerstehen. Jesus sagt zum Apostel Paulus, 2. Korinther 12, Vers 9, lass dir an meiner Gnade genügen. Gottes Gnade reicht für dich, Gottes Gnade reicht für mich, Gottes Gnade reicht für die ganze Welt. Und gäbe es noch 1000 Welten, so würde sie auch dafür reichen. Doch zurück zur Frage, wie kämpfen wir? Paulus appelliert in seinem Brief an die Römer, er bittet sie inständig, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete, damit Paulus beschützt werde vor den Ungläubigen in Judäa. Paulus und auch wir brauchen eine Standleitung zum Herrn, betet ohne Unterlass. Auch wir als Gemeinde brauchen dieses Gebet miteinander, füreinander. Auch bei den Korinthern beschreibt Paulus seinen Kampf. Korinther 9, Vers 25, jeder aber, der kämpft, enthalte sich aller Dinge, Selbstbeherrschung, Klammer auf, Klammer zu, jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Oder in 1. Korinther 9, Vers 27, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Als drittes und letztes, 2. Korinther 10, 3 bis 6. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, im Dienst Gottes Festungen zu zerstören. Die Festung der Lüge wird durch Gottes Wort zerstört. Wir zerstören damit mit Gottes Waffen Gedanken und alles Hohe, das sich erheben will gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. So sind wir bereit zu strafen allen Ungehorsam, sobald euer Gehorsam vollkommen ist. Dieser Kampf, den wir führen, ist nicht immer glorreich und nicht geeignet für ein Hollywood-Epos. Im Gegenteil, oft erscheint er uns als eine Kette von Niederlagen. Dazu auch einige Aussagen aus dem Neuen Testament, Hebräer 10, 32. Erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, in dem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängungen zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Jesus schildert die Perspektive dieses Kampfes in Matthäus 10, Vers 16 sehr drastisch. Siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Wie gut, dass wir nicht auf uns allein gestellt sind. Kämpfen, Abwehr oder Angriffswaffen, die Waffen. Waffen brauchen wir. Epheser 6, Vers 11, damit ihr standhalten könnt. Und Paulus öffnet im Epheserbrief die Waffenkammer noch einmal kurz, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, gestiefelt mit Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium, den Schild des Glaubens, um die Pfeile des Bösen auszulöschen, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Er fügt hinzu, wacht in aller Ausdauer und Fürbitten für die Heiligen. Keine der genannten Waffen hat etwas mit unseren Fähigkeiten, mit unserem Können zu tun. Auch handelt es sich fast ausschließlich um Abwehrwaffen. Alle sechs Waffen entsprechen Eigenschaften unseres Herrn. Er ist die Wahrheit. Er ist die Gerechtigkeit. Er ist der Schutz, der Schild des Glaubens. Das heißt, ich glaube, indem ich kämpfe an ihn und berge mich in ihm. Er ist mein Heil. Er ist Gottes lebendiges Wort. Wir sind aufgefordert zu einem heiligen Kampf mit heiligen Abwehrwaffen, die sich in Christus manifestieren. Wer kämpft? Wir kämpfen viel, mit mehr oder weniger großem Engagement. Manchmal werden auch die falschen Kämpfe geführt. Jakobus 4, Vers 1 bis 2. Woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Kommt es nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ein falscher Kampf mit falschen Waffen gegen die falschen Gegner. Wie viele unnütze Kämpfe, liebe Brüder und Schwestern, werden doch auch unter uns gekämpft. Ist es nicht so? Und weiter Vers 8. Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Wie können wir verhindern, dass wir den falschen Kampf kämpfen? Dazu noch einmal ein Bild aus Matthäus 10, 16, das hilft, die Rollen in diesem Kampf zu verstehen. Da heißt es nämlich, siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Ganz im Ernst, wer soll und wer kann hier kämpfen? Die Schafe gegen die Wölfe? Oder die Wölfe gegen die Wölfe? Also ich selbst habe noch nie ein kämpfendes Schaf gesehen. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen. Der Hirte kämpft gegen den Wolf und gegen die Löwen, nicht die Schafe. Wenn wir zum Hirten Jesus fliehen, wird er uns beschützen. Er wird mit all unseren Bedrängnissen, auch mit deinen, fertig. Es ist also nicht unser Ding, den Feind zu vertreiben. Jakobus verheißt durch den Heiligen Geist, widersteht dem Teufel, so wird er vor euch fliehen. Wie? Also doch? Ich? Nein. Der Satz davor lautet nämlich, so seid nun Gott untertan. Das Fliehen des Feindes ist das Resultat des Widerstehens im Zeichen der Unterwerfung unter den Willen Gottes. Wenn der Feind flieht, so sind nicht wir die Auslöser der Flucht. Wir haben ihn nicht vertrieben. Er ist vor Gott und vor seinem Wort geflohen. Es gibt unter Christen die Auffassung, wir sollten die Mächte gebietsweise vertreiben. Es gäbe Territorialmächte nach dem Muster von Daniel 10, ich habe es ja vorhin vorgelesen, denen wir die Stirn bieten müssten und die es zu vertreiben gelte. Aber wir werden sie nicht vertreiben. Auch wenn wir kämpfen, bis uns die Zunge aus dem Hals heraushängt. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Der Feind wird in der Gegend bleiben, bis er für 1000 Jahre gebunden wird. Unsere Aufgabe ist es, ihn mit unserem guten Hirten in dem Bereich zu widerstehen, in den unser Herr uns stellt. Kämpfe und Hindernisse. Matthäus 4 berichtet von der Versuchung Jesu in 3 Schritten. Diese Versuchungen laufen parallel zu den Versuchungsschritten bei Adam und Eva. Sie entsprechen den 3 Trieben des Menschen, dem Verlangen zu genießen. Das heißt also die Versuchung, aus Steinen Brot zu machen, damit Jesus etwas zu essen habe. Dem Verlangen zu haben, das heißt die Versuchung, alle Reichtümer der Erde sofort zu bekommen. Und dem Verlangen zu sein, das heißt die Versuchung, sich von der Tempelzinne herabzustürzen. In Johannes 2, Vers 16 werden diese 3 Triebe in ihrer nun sündigen Form aufgeführt, als die Lust des Fleisches, das heißt das Verlangen zu genießen, die Lust der Augen, das Verlangen zu haben und den Stolz oder die Genugtuung am biologischen Leben, das Bedürfnis, sich am Diesseitigen zu sättigen und darin aufzugehen. Jesus weist jede dieser Versuchungen, die sich perfiderweise in Gottes Worte verkleiden, radikal und kompromisslos zurück. Es gibt ja keine Wahrheit im Kompromiss. Halbe Wahrheiten sind eine ganze Lüge und Wahrheit verträgt keine Toleranz. Wir wandeln in den Fußspuren Jesu, wenn wir konsequent bereit sind, Stellung zu beziehen und keinen Kompromiss mit unbiblischer Lehre einzugehen. Wir brauchen den Mut, ihre Lehren bei Namen zu nennen. Aber mal ganz ehrlich, wie schwer fällt uns das doch manchmal, weil wir Menschen nicht vor den Kopf stoßen wollen und was uns schnell fälschlich als Lieblosigkeit ausgelegt wird, obwohl es doch so ganz anderes ist. Manche haben eine sehr naive Vorstellung von Verführung. Sie denken, Verführung sei leicht zu erkennen. Dem ist aber nicht immer so. Verführung ist manchmal sehr, sehr schwer zu erkennen, besonders wenn der Feind sich als Engel des Lichts verstellt. Wenn Satan und ein guter Engel Gottes vor uns stehen würden, könnte niemand von uns an der Erscheinung den Unterschied erkennen. Niemand von uns könnte wissen, welcher von beiden Satan ist und welcher der andere. Wir vermögen es nicht ohne das Schwert des Wortes Gottes, das das Böse vom Guten scheidet. Alle meine Gerechtigkeit ist allein in Jesus Christus. Ich habe persönlich nichts zu bieten. Hinter meiner netten Fassade gehend ein Abgrund. Ich bin von Natur aus verloren, aber in Jesus habe ich Teil am Sieg. Durch sein Blut am Kreuz, das er so unbegreiflicherweise für mich vergoss, als er die Konsequenz meiner Schuld trug. Der Überwinder, von dem die Offenbarung berichtet, überwindet wegen des Wortes seines Zeugnisses. Die Überwinder haben den Mund aufgetan und Stellung bezogen zum ganzen Wort Gottes und zu Jesus Christus, dem lebendigen Wort. Sie haben ihre Zugehörigkeit zu Jesus bekundet und liebten nicht ihr Leben bis zum Tode. In dieser Haltung liegt ein Geheimnis. Ach, dass wir doch auch solche Überwinder wären. Wofür kämpfen wir? Johannes 18, Vers 36, Jesus spricht im Evangelium in nur einer einzigen Situation von Kampf. Ein einziges Mal. Nämlich, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Für ein Reich auf dieser Welt kämpft Jesus nicht. Schauen wir auf die Apostel, Judas 3. Ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Oder Philipper, denn euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Habt ihr doch denselben Kampf, den ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Wie erringen wir den Sieg im Kampf? In Licht und Salz fand ich folgenden Hinweis. Wilhelm Busch wurde einmal in Bezug auf seine Heilsgewissheit gefragt. Muss das Heil jeden Tag neu ergriffen werden? So war die Frage. Wilhelm Busch antwortete mit einem Gleichnis. Ein Apfelbaum muss nicht darum Sorge tragen, dass er ein Apfelbaum ist. Er ist es. Aber er muss darum ringen, dass er Früchte trägt. Aus dem Brief einer unruhigen Seele an Pastor Wilhelm Busch: Bin ich wirklich erweckt, bekehrt und wiedergeboren? Wo steckt denn meine geheime oder offene Sünde, dass ich nicht völlig Friede und Freude habe? Busch: Ich will Ihnen sagen, wo es bei Ihnen meiner Meinung nach sehr fehlt. Sie haben Ihr Herz zu wenig auf die Erlösung und Versöhnung und Rechtfertigung des Sünders auf Golgatha gestellt. Zum Beispiel würde ich dem Teufel in meiner Anfechtung nicht mit meiner Verschreibung an den Heiland entgegnen. Ich schaue auf den Heiland am Kreuz und sage dann dem Teufel: Ich bin erkauft. Alles ist bezahlt. Du hast nichts mehr zu fordern. Dann sagt der Teufel: Aber gestern hast du doch wieder gesündigt. Antwort: Ich bin erkauft mit dem Blute Jesu. Darum gehöre ich ihm. Die Sache meiner Sünde mache ich mit ihm aus. Auch dafür hat er schon bezahlt. Und weiter: Ich, Wilhelm Busch, habe kürzlich in einer Predigt gesagt, alle Religionen sagen, was der Mensch tun soll. Die Leute an Pfingsten fragen: Was sollen wir tun? Und der Kerkermeister in Philippi fragt: Was soll ich tun? Antwort: Gar nichts. Der Heiland hat alles getan. Glaube ihm endlich. Ganz fest und treu. Wie heißt es in einem Lied? Auf dem Lamm ruht meine Seele. Es heißt nicht, meine Seele zappelt und quält sich, sondern auf dem Lamm ruht meine Seele. Man darf den Grund seines Friedens nicht in sich und in seiner Empfindung suchen, sondern außer sich in Christus. Wenn Sie mir nun erwidern, das führt ja zur totalen Gleichgültigung in Heiligungsfragen, dann antworte ich: Wenn Sie sich endlich ausschließlich auf das Verdienst Jesu stützen, dann haben Sie den Heiligen Geist. Und der erlaubt nicht Faulheit in der Heiligung. Der eifert in uns und will das Bild Jesu in uns gestalten. All unser Ringen, Seufzen und Streben nach Heiligung darf geschehen auf der Grundlage, ich bin mit seinem Blut erkauft und habe es angenommen. Man ringt als Kind Gottes um Heiligung nicht wie ein Draußenstehender, der sich mit der Heiligung erst den Eingang erzwingen will. Ich komme zum Schluss. In Matthäus 25 vom Weltgericht spricht Jesus von den Schafen zur Rechten und den Böcken zur Linken. Die Schafe wissen nicht, was sie getan haben, aber sie haben dennoch in Liebe ihrem Herrn gedient. Die Böcke zur Rechten haben vielleicht viel Gewese gemacht, vielleicht auch manchen Kampf gekämpft, aber sie haben nicht von Herzen geliebt. Ich bin von Herzen gern ein dummes Schaf in der Herde meines Schäfers. Ich darf ihm vertrauen. Hört auf unseres Heilands Ruf, nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Bürde ist leicht. So, damit bin ich eigentlich fertig. Aber da ist ja noch die Mail vom Anfang zu beantworten. Ihr erinnert euch, sie lautete: Hallo Sigi, genau darum geht es doch, dass ich Jesus immer mehr Raum in meinem Leben gebe. Und das bedeutet Kampf. Mir fällt das jedenfalls nicht unbedingt leicht. Meine Antwort: Liebe Daniela, schön, dass du dein Leben Jesus übergeben hast und dass du ihm immer mehr Raum in deinem Leben geben willst. Das mag dir wohl als schwerer Kampf erscheinen, doch bedenke, es ist ein Kampf, in dem du nicht allein bist. Paulus schreibt in seinem Brief an die Philipper: Schaffet in euch, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist's, der beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Gott ist's, der beides schafft. Schau nach vorn auf Jesus, der den Sieg in diesem Kampf schon errungen hat. Du darfst ihm schon jetzt nah sein, in seinem Wort, im Gebet und in der Gemeinschaft seiner Kinder. Das Leben ist nicht immer leicht, das ist wahr. Sterben fällt uns schwer. Und doch ist uns der Tod nur der Eingang in das ewige Leben, in Reinheit und Herrlichkeit. Wir haben allen Grund, uns schon jetzt darauf zu freuen. Ich sehne mich danach, dereinst mit euch vor Jesus zu stehen in weißen Kleidern, weiß gewaschen durch sein kostbares Blut, und ihm zu dienen mit ganzer Seele und mit frohem Herzen in Ewigkeit. PS: Du weißt, dass ich euch von ganzem Herzen liebe, so sehr, dass ich nur das Beste für euch erbitte. Wenn ich euch nun schon so sehr liebe, wie viel mehr muss er, Jesus, euch lieben? Er, der euch erschuf und sich und sein teures Blut zur Erlösung hingab für dich und für mich. Halleluja. Amen.